Guten Morgen zusammen, ich bin der Christian. Für die, die mich nicht kennen, ich bin seit knapp 2 Jahren in dieser Gemeinde und darf auch in der Jugend mitarbeiten. Und zum Beginn der Predigt möchte ich gerne zusammen beten, wir können aber dazu sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass wir dir wieder begegnen dürfen. Ich danke dir, dass du wieder zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren und unser Herzen öffnest und zu uns sprichst. Amen. Wer die letzten beiden Sonntage aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass die Predigt immer in 2 Teile aufgeteilt war. Also vorletzten Sonntag hat Manu und Marco über Götzen gepredigt. Letzten Sonntag, auch 2 Teile, haben Daniel und Theo über das Pfadfinderversprechen gepredigt. Und ich habe gedacht, ich teile heute meine Predigt auch in 2 Teile auf, weil das hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn der erste Teil langweilig wird, gibt es immer noch einen zweiten. Genau, das heutige Thema ist Gott kennen, Punkt, Gott erkennen. Und den Bibeltext, der heutige Bibeltext steht in Lukas 13, 23 bis 27. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Wir waren in der Gemeinde in Feuerbach gewesen. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Also das sind extrem harte Verse, aber auch extrem wichtige Verse. Da kommt jemand zu Jesus und fragt ihn, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und Jesus antwortet darauf, es sind viele, die versuchen, in die enge Pforte hineinzugehen, und werden es nicht können. Was genau bedeutet das? Viele versuchen es in die enge Pforte hineinzugehen und werden es nicht können. Und das wird im Text weiter hinten beantwortet. Warum können sie es nicht? Weil sie nach ihren Bedingungen und nach ihren Regeln in die Pforte eingehen können. Hier, zum Beispiel sagen sie, wir haben mit dir getrunken, wir haben auf deinen Straßen geleert. Das sind ihre Bedingungen, die sie sagen, das ist, Herr, lass uns in die Pforte rein. Aber Jesus sagt, das sind nicht meine Bedingungen und nicht meine Regeln. Ich kenne euch nicht. Und eine andere Geschichte, wo es deutlich wird, dass nicht unsere Bedingungen und unsere Regeln gelten, um ins Himmelreich zu kommen, sondern Gottes Bedingungen oder dass allgemein Gottes Bedingungen und Regeln gelten, steht im Alten Testament und zwar in 2. Samuel 6, 1 bis 7. Das werde ich euch kurz vorlesen. David brachte erneut alle zusammen, die in Israel ausgewählt worden waren, 30.000 Mann. Dann zog er mit allen, die bei ihm waren, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes nach Jerusalem zu holen. Die Lade, die dem Namen Jahwes geweiht ist, dem Namen des Allmächtigen, der über den Cherubim thront. Sie luden die Lade auf einen neuen, unbenutzten Wagen und brachten sie aus dem Hause Aminadabs fort. Aminadabs Haus stand auf einem Hügel. Seine Söhne Usa und Achjo führten den Wagen. Usa ging neben der Lade, während Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israel tanzten vor Jahwe zu Schlaghölzern, Zittern und Harfen, Tamburin, Rasseln und Zimbeln. Als sie zu Tenne Nachon kamen, drohten die Rinder, den Wagen umzuwerfen. Da griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Gott schlug ihn wegen seiner Respektlosigkeit, so saß er dort neben der Lade Gottes starb. Das ist eine Geschichte, die ich überhaupt nicht mag und ich denke, viele von euch auch nicht. David, der ehemalige König von Israel, der hat ein edles Motiv. Der will die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen und zwar, um Gott zu ehren. Da sind noch 30.000 andere Leute mit ihm, das ist richtig gute Stimmung. Und plötzlich brechen die Pferde aus, die Bundeslade droht zu fallen, Usa greift ein und wird auf der Stelle mit dem Tod bestraft. Jeder hatte gute Motive. David wollte mit der Bundeslade, dass sie in Jerusalem ist, Gott ehren. Usa wollte nicht, dass diese heilige Bundeslade runterfällt und probiert sie festzuhalten. Aber obwohl jeder gute Motive hat, wird am Ende Usa mit dem Tod bestraft. Und diese Geschichte lehrt uns eindeutig, dass nicht unsere Regeln und unsere Bedingungen und unsere Vorstellungen, wie wir uns das vorstellen, zählen, sondern Gottes Bedingungen. Ich lese dazu 1. Chronik 15, die Verse 1, 2 und 13. Das beschreibt die Zeit nach diesem Vorfall. David baute sich Häuser in der Davidstadt. Auch für die Lade Gottes richtete er einen Platz her und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sagte David: Niemand außer den Leviten darf die Lade Gottes tragen, denn sie hat Jahwe dazu auserwählt, seine Lade zu tragen und ihm alle Zeit zu dienen. Weil ihr es beim ersten Mal nicht getan habt, hat Jahwe, unser Gott, eine Lücke in unsere Reihe gerissen, weil wir ihn nicht nach Vorschrift geehrt hatten. David hat hier erkannt, dass nicht seine Bedingungen gelten, sondern Gottes Bedingungen. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass die Bundeslade mit einem Karren gezogen werden soll. Und genauso ist es bei der Errettung. Es gelten nicht unsere Bedingungen und unsere Regeln, sondern Gottes Bedingungen. Gott liebt uns, trotzdem hat Gott nur eine Möglichkeit gesehen, uns zu retten, und das ist durch seinen einzigen Sohn. Ansonsten sagt er: Tut mir leid, ich habe nichts mehr zur Verfügung. Ich habe alles gegeben, meinen einzigen Sohn. Und dann Vers 27 weiter. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Wenn wir Gott kennen möchten, dann gelten nicht unsere Regeln und unsere Bedingungen, sondern Gottes Bedingungen. Und trotzdem habe ich jetzt noch zwei gute Nachrichten. Nämlich die erste gute Nachricht ist: Du kannst Gott immer noch kennenlernen, denn Jesus Christus ist auch für dich gestorben. Du hast immer noch die Möglichkeit, dieses Angebot anzunehmen. Und die zweite gute Nachricht ist: Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann kennt Gott dich, denn dann bist du sein Kind. Und dann lautet der Vers 25 so für dich: Ich kenne dich und weiß, woher du bist. Du bist mein Kind. Wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann bist du ein Kind Gottes und darfst deinen Vater immer mehr kennenlernen. Und ihr habt es wahrscheinlich selbst gemerkt, wir sind beim zweiten Teil der Predigt angekommen: Gott erkennen. Und ich lese dazu einen Abschnitt aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und jetzt Vers 12: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollenden. Wir wollen uns drei Punkte aus diesem Abschnitt anschauen. Und zwar der erste Punkt steht in Vers 8. Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist allmächtig, er ist allwissend und so weiter. Liebe ist die Essenz Gottes. Gott ist Liebe. Er kann nicht anders, weil er Liebe ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir überhaupt lieben können, weil Gott liebt und wir nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir können denken, weil Gott denkt. Wir haben Emotionen, weil Gott Emotionen hat. Und wir können eben lieben, weil Gott liebt. Ich hatte lange Probleme mit der Dreieinigkeit, bis ich verstanden hatte, dass Gott nicht nur ein dreieiniger Gott sein kann, sondern ein dreieiniger Gott sein muss, weil er Liebe ist. Warum? Weil Liebe erfordert immer drei Dinge. Um Liebe praktizieren zu können, brauchst du einen Liebhaber, du brauchst einen Geliebten oder eine Geliebte und du brauchst den Geist der Liebe, irgendetwas, das die beiden verbindet. Ohne die drei Dinge kannst du Liebe nicht praktizieren. Ein kleines Beispiel: Wenn ich mich jetzt hier vorne hinstelle und sage, ich bin so verliebt, dann wird die erste Frage sein, ja, in wen bist du denn verliebt? Ja, das weiß ich auch nicht ganz genau, aber ich bin so verliebt. Und seht ihr, das macht keinen Sinn. Du kannst alleine keine Liebe üben. Du brauchst immer einen Geliebten oder eine Geliebte und etwas, das euch verbindet. Ich denke, die meisten würden mir hier zustimmen, dass Gott die Liebe ist, haben wir eben gelesen, und dass Gott vollkommen ist. Und jetzt die Frage, wen hat Gott geliebt, bevor er den Menschen geschaffen hat? Wenn er ein Monad ist, so wie Allah, dann kann er niemanden lieben. Und wenn er erst den Menschen schaffen muss, bevor er lieben kann, dann ist er nicht vollkommen. Wenn Gott Liebe ist und gleichzeitig vollkommen ist, dann muss er dreieinig sein. Er braucht nicht erst den Menschen erschaffen, bevor er Liebe üben kann. Also, wir merken uns, Gott ist Liebe. Der zweite Punkt steht in Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das ist egal, ob du auf den Mond oder auf den Mars fliegst oder im Universum. Das haben schon einige Leute probiert, um Gott zu sehen. Du wirst Gott nicht sehen. Hätte ich Ihnen davor auch schon sagen können. Das steht auch in der Bibel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Er hat sich zwar offenbart in Christus, aber Gott an sich ist nicht sichtbar. Und jetzt die Frage, wie kann ich einen unsichtbaren Gott sichtbar machen? Indem ich liebe. Ich lese nochmal Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Es gibt übrigens viele Dinge, die wir nicht sehen, sondern nur die Auswirkungen. Zum Beispiel Strom. Ich habe Strom noch nie gesehen. Gespürt habe ich ihn schon manchmal. Und ich kann immer nur die Auswirkungen von Strom sehen, aber nie Strom selbst. Ich kann die Auswirkungen sehen, wie zum Beispiel Strom durch diese Lampe fließt und mich jetzt anstrahlt und Licht verursacht, aber ich kann den Strom an sich nicht sehen. Wenn ich einen Leiter abisoliere, dann kann ich den Strom nicht sehen. Ich sehe immer nur die Auswirkungen vom Strom. Genauso Wind. Ich habe Wind noch nie gesehen. Immer nur die Auswirkungen. Entweder werden irgendwelche Blätter umhergewirbelt oder die Baumkronen bewegen sich. Und ich würde nie, und obwohl ich Wind noch nie gesehen habe, würde ich deshalb nicht sagen, dass es keinen Wind gibt. Und genauso ist das bei Gott. Du kannst Gott nicht sehen, aber du kannst Gott daran erkennen, dass wir einander lieben. Ich lese nochmal den Vers. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Weil Gott Liebe ist und weil wir ihn durch die Liebe erkennen, verstehen wir auch das größte Gebot, das uns als seine Kinder gegeben ist. Es ist jetzt mein dritter Punkt und ich lese dazu Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Nicht das zweitwichtigste, nicht das drittwichtigste. Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. Das größte Gebot ist nicht irgendein Gesetz. Das größte Gebot ist die Liebe. Und das ist jetzt extrem wichtig. Wenn wir als Christen verstehen, dass die Essenz Gottes Liebe ist, dann erkennen wir auch den Unterschied zwischen Religion und einer Christusbeziehung. Religion gründet sich nämlich immer auf Pflichterfüllung. Ich muss irgendwelche Dinge tun, um Gott zu gefallen. Eine Christusbeziehung gründet sich auf Liebe. Deswegen nennen wir es eine Liebesbeziehung, weil sie durch Liebe motiviert ist. Ich kenne einige Christen, keine Angst, die kommen nicht aus dieser Gemeinde. Die reden zwar darüber, dass das Christsein eine Liebesbeziehung ist, aber ich habe das Gefühl, dass sie selbst es nur sehr selten erfahren haben, weil das Christsein eher geprägt ist von einer religiösen Pflichterfüllung, viel mehr als von einer freudigen Liebesbeziehung. Ich will euch mal ein Beispiel geben, das es ein bisschen mehr verdeutlicht. Also vor 2 Tagen hatte meine Mutter Geburtstag. Sie ist übrigens da, ihr könnt ihr nachher alle gratulieren. Und jetzt stellt euch vor, am Tag des Geburtstags kommen mir diese Gedanken. Also, stimmt, du hast ja eine Mutter und du bist ein guter Sohn. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass gute Söhne ihren Müttern zum Geburtstag gratulieren. Also werde ich das tun und werde meine Mutter anrufen. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe meine Mutter angerufen, ganz einfach, weil ich sie liebe. Und das ist genauso mit, und das ist genauso mit anderen Beziehungen, die auf Liebe gegründet sind. Du schreibst deinem besten Freund oder deiner besten Freundin nicht irgendwelche Nachrichten, weil du ein guter Freund bist oder weil man das irgendwie so von dir erwartet. Nein, du schreibst ihnen, weil du sie lieb hast. Oder du umarmst hoffentlich deinen Ehepartner auch nicht, weil du ein guter Ehepartner bist, sondern weil du den Ehepartner lieb hast. Und als Christen sind wir oft versucht, genau das Gegenteil zu tun. Ah, ich bin ja Christ, stimmt, ich muss die Bibel lesen. Das macht man ja so, das habe ich ja gelernt. Ah, stimmt, beten ist auch mal wieder dran. Habe es jetzt eine Woche mal nicht gemacht, also werde ich jetzt mal beten. Und genau das ist Religion. Wenn ich Gott liebe, dann möchte ich gerne wissen, was er mir sagt, und es wird mir eine Freude sein, mit ihm zu reden. In der Religion geht es um Selbstdisziplin, um Leistung. Der von Liebe getriebene Mensch ist auch selbstdiszipliniert, aber er beginnt nicht damit. Der religiöse Mensch beginnt mit der Selbstdisziplin und hört mit der Liebe auf. Der liebende Christ beginnt mit der Liebe und endet mit der Selbstdisziplin. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Ich werde gleich eine Aussage einblenden und ich möchte euch bitten, darauf zu achten, wie ihr auf diese Aussage reagiert. Keine Angst, ich werde keinen danach persönlich fragen. Schaut einfach, wie ihr diese Aussage lest. Als ein vom Gesetz geprägter Christ wird dieser Vers ein bisschen eine Drohung für dich sein. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also ich muss seine Gebote halten, weil sonst liebe ich ihn ja nicht. So denkt der vom Gesetz getriebene Christ. Der von Liebe und Gnade geprägte Christ wird sagen, super, ich liebe ihn und deswegen werde ich seine Gebote halten. Das ist ein riesenweiter Unterschied. Die eine Beziehung ist von Leidenschaft geprägt, wohingegen die andere von Pflichterfüllung geprägt ist. Zuerst kommt die persönliche Beziehung zu Jesus und dann kommt der Gehorsam. Wenn wir das nicht beachten, dann wird unser Christsein unausweigerlich ein religiöser Krampf. Wenn wir von Liebe motiviert sind, von einer persönlichen Beziehung, dann wird das Halten seiner Gebote nicht schwer. Ich lese 1. Johannes 5, Vers 3. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Diesen Vers habe ich nie verstanden. Ich habe immer geglaubt, die Gebote Gottes sind schwer. Nein, sie sind nicht schwer. Warum? Weil sie aus Liebe motiviert sind und nicht aus religiöser Pflichterfüllung. Jesus sagt auch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Last Jesu ist nicht schwer, sie ist leicht. Die einzige Last, die schwer ist, ist die Last der Religion, aber nicht die Beziehung zu unserem auferstandenen Herrn. Es ist ganz interessant, dass der Apostel Paulus in jedem seiner Briefe für die Gemeinde dankt, sogar für die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, das waren wilde Haufen, die waren ungehorsam, die waren unbiblisch und die waren eigensüchtig. Aber Paulus hat trotzdem für sie gedankt. Es gibt nur eine Gemeinde, für die Paulus nicht gedankt hat, und zwar für die Galater. Könnt ihr selber nachschauen, das Wort Dank googeln im Brief Galater, werdet ihr nicht finden. Paulus hat für die Gemeinde der Galater nicht gedankt. Und das, obwohl die Galater eigentlich ziemlich dran waren an der biblischen Lehre. Die waren biblisch korrekt, keine Frage, sie verneinten weder die Dreieinigkeit, noch die Gottheit Jesu, noch die Propheten. Und so lebten, soweit man beurteilen kann, ein ganz anständiges Leben. Sie haben die biblische Lehre nicht verraten, sondern sie haben Jesus Christus verraten. Sie sind nämlich von einer Liebesbeziehung zurückgegangen zum Gesetz. Und das ist der eigentliche Verrat. warum Paulus auch nicht gedankt hat. Gott zu lieben heißt, in einer Liebesbeziehung zu Jesus Christus zu stehen, weil Gott Liebe ist. Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Im ersten Teil der Predigt ging es um Gott kennen. Wir kennen Gott nur, wenn wir die Errettung durch Jesus Christus angenommen haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil nicht unsere Bedingungen zählen, sondern Gottes Bedingungen. Im zweiten Teil, Gott erkennen, ging es um Gott ist Liebe. Weil Gott Liebe ist, können wir ihn durch die Liebe erkennen. Und weil Gott Liebe ist und wir ihn durch die Liebe erkennen können, ist Liebe das größte Gebot. Ich möchte einladen zu einer Gebetsgemeinschaft und bitte euch, dazu aufzustehen.